بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alles aufgebaut Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Prophet und sein Gesandter ist und der von ihm Auserwählte ist, den besten Menschen, den er zu den Menschen geschickt hat. Allahs Segen und Heil sei auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, zunächst einmal kurze Frage an euch. Wer von euch ist eigentlich, wie man sie nennt, konvertiert? Manche sagen revertiert. Also, eins, zwei. Darf ich fragen, von wo nach wo?
Religionslos.
Ah, okay. Okay.
Ja.
Ja. Und du?
Religionslos.
Ja. Und die restlichen Alhamdulillah sind sozusagen als Muslime schon aufgewachsen, sage ich mal. Ja. Weil worauf ich hinaus will, ist, dass wir erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala danken sollten. Und man gedankt ihm am besten, indem man darüber nachdenkt, was er einem gegeben und geschenkt hat. Und wenn ihr euch jetzt umschaut, allein schon in diesem kleinen Raum, wie viel sind wir? 20 Leute ungefähr. In diesem kleinen Kreis schon sehen wir, dass die meisten Menschen, die Muslime sind, sind Muslime, und weil sie ihre Eltern sie zu Muslimen erzogen haben. Oder weil sie in einem muslimischen Umfeld aufgewachsen sind. Das bedeutet, umgekehrt genauso, die meisten Menschen, die keine Muslime sind, die sind keine Muslime, weil ihre Eltern sie so erzogen haben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jeder Mensch wird gemäß der natürlichen Veranlagung geboren. Das heißt, jeder Mensch wird so geboren, dass er den Islam annehmen kann, akzeptieren kann. Unbeeinflusst. Sauber. Und dann kommen die Eltern und sie machen aus ihm einen Juden, Christen oder einen Feueranbeter. Und was ich damit sagen will ist, was hast du dafür getan, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich hat geboren werden lassen, wenn man das so sagen kann, von Eltern, die Muslime sind. Allah subhanahu wa ta'ala, was er uns gegeben hat, kann man ihm nicht irgendwie zurückgeben. Man kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht dankbar genug sein für das, was er einem gegeben hat. Dass Allah dich zu einem Muslim gemacht hat, oder dass du Muslim bist, ist rein ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Geschenk ist ein Geschenk, liebe Geschwister, weil man selbst dafür eigentlich nichts getan hat. Sondern man bekommt das von der Person, weil sie einen liebt, weil sie einen mag. Oder hast du etwas dafür getan, dass Allah subhanahu wa ta'ala, als du im Bauch deiner Mutter warst, und Allah hat deine Augen geformt, und deine Ohren geformt, und deine Nase geformt, und deine Beine geformt, und was auch immer, hast du irgendetwas dafür getan, dass Allah dir diese Sachen alle gibt? Weil solche Sachen sind wir als Selbstverständlichkeit. Und auch, dass wir geboren worden sind in einem muslimischen Umfeld, ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Dabei ist es bei den meisten Menschen nicht der Fall. Und die meisten Menschen sind dieser großen Prüfung ausgesetzt, dass sie den Islam kennenlernen müssen und sie werden auf die Probe gestellt, ob sie den Islam dann annehmen oder ob sie ihn nicht annehmen. Und wir genießen diesen riesigen Vorteil von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir als Muslime aufwachsen, alhamdulillah. Und natürlich haben wir andere Sachen, denen wir unterzogen werden, andere Prüfungen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns unterzieht. Ja? Aber das ist eine Gunsterweisung, liebe Geschwister, eine Ni'ma von Allah, die für die man Allah nicht genug danken kann. Deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Muslime sind. Und ihr wisst, die beste Art zu danken ist, dass man das, was Allah einem gegeben hat, egal was es ist, in diesem Fall der Islam allgemein, dass man das genau so verwendet, wie Allah es liebt. Denn Allah hat dir etwas gegeben und er hat daraus keinen Nutzen, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ihn nutzt es nichts, ob du 5-mal oder 50-mal pro Tag betest. Und es schadet ihm auch nicht, ob du 5-mal oder gar nicht betest. Die Sache ist allein für dich. Allein für dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran, liebe Geschwister, die Leute auch immer wieder daran erinnert, dankbar zu sein. Und die Dankbarkeit ist nicht, es gibt zwei Arten von Dankbarkeit. Jeder von uns liest im Koran, wenn er im Gebet sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Das ist eine Form des Dankes, zweifellos. Aber der eine ist mit dem Herzen anwesend und der andere ist mit dem Herzen nicht anwesend. Und auch diejenigen, die wissen, was sie sagen und bei Konzentration sind, werden sie Alhamdulillahi Rabbil Alamin sagen, die sind auch vielleicht in verschiedenen Stufen einzuteilen. Nicht jeder ist gleich stark konzentriert und gleich demütig und gleich ergeben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel zu den Kindern Israels gesagt, O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst an euch. Gedenkt meine Gunst an euch. Und er hat ihnen nicht gesagt, dankt mir. Das kann er auch sagen, subhanahu wa ta'ala. Nur, wenn ich darüber nachdenke, was Allah subhanahu wa ta'ala mir alles gegeben hat, dann wird meine Zunge automatisch sich bewegen und sagen Alhamdulillah. Ohne, dass ich irgendwie das anstrengend wäre für mich. Und so ist es auch überliefert worden über die Leute im Paradies. Die Leute im Paradies ist überliefert worden, dass sie auch Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen werden. Dua machen. Also Dua ist auch ein Dua, bezeichnet man nicht nur um Bittgebet, und Dua bedeutet auch, dass man Allah lobpreist. Ja? Und sie machen das. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sagen die Paradiesbewohner auch. Jetzt mag einer von euch sich fragen, ja, was soll das? Wir haben doch das ganze Leben, sind wir dafür da, dass wir Allah anbeten. Und jetzt sind wir gestorben, jetzt ins Paradies. Jetzt wollen wir doch mit der Sache abschließen, sozusagen. Ne? Nein, die Antwort ist, dem Paradies kommt das ungezwungen. Es kommt freiwillig. Es kommt automatisch von dir raus, weil du das siehst, was Allah dir gegeben hat. Und das, was Allah dir gibt in Jannah, steht in keinem Verhältnis zu dem, was du getan hast. Kann ja gar nicht sein. Du hast, ich weiß nicht, wenn du 60 Jahre alt geworden bist, wenn du 8 Stunden pro Tag schläfst, manche schlafen noch länger als 8 Stunden pro Tag, dann sind schon mal 20 Jahre weg, ne? Bleiben nur noch 40 Jahre übrig. Und die Gebete, die du verrichtest pro Tag, die Pflichten, die Allah von dir verlangt hat, stehen ja in keinem Verhältnis zu den 24 Stunden, die vorgegeben sind. Ja? Also, die man zur Verfügung hat. Das heißt also, wie viele Jahre von den 60 hast du für Allah was getan? Das sind ein paar Jahre. Und für diese paar Jahre möchtest du in Jannah gehen. Aber in Jannah, du willst dort nicht hingehen, eine Minute, zwei Minuten, sondern möchtest dort für immer gehen. Ja? Insofern steht das in keinem Verhältnis. Und deswegen ist es auch nicht verwundernswert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf in mehr als einem Hadith deutlich hinweist, dass das, was du in Jannah kriegen wirst, ist, egal was du da kriegen wirst, ist unendlich mal besser als irgendetwas, was du in diesem Leben bekommen hast. Und es gibt dafür ein Beispiel. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Raka'at al-Fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Eine Überlieferung des Sahih Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die beiden Raka'a, die man verrichtet vor dem Morgengebet, sind besser als das Diesseits und was es daran gibt. Das ist ein Ausdruck, steht für besser als alles, was es in dieser Welt gibt. Alles, was man sich vorstellen kann. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem weiteren authentischen Hadith, die Stelle, an der man im Paradies seine Peitsche hinlegt, eine Peitsche, wahrscheinlich gibt es im Paradies Leute, die auch Pferde haben werden, und jeder kann haben Paradies, was er möchte. Die Stelle, wo du diese Peitsche ablegst, im Paradies, ich weiß nicht, wie dünn so etwas ist, vielleicht nicht mal ein halber Zentimeter und vielleicht einen Meter lang oder länger oder weniger. Diese Stelle ist besser als das Diesseits und was es daran gibt. Auf dieser Stelle kann man nicht einmal stehen. Also auf so einer kleinen Stelle würde jeder wieder runterfallen. Aber trotzdem ist es besser als alles, was es in dieser Welt gibt. Deswegen, liebe Geschwister, warum wetteifern wir dann überhaupt? Warum wetteifern wir und strengen uns an und geben uns Mühe und investieren unser unser wichtigstes Kapital, und das ist nicht das Geld, sondern unsere Lebenszeit, investieren wir in Dinge, die, wo wir genau wissen, sie sind eines Tages vorbei und wir werden da nicht einmal, vielleicht nicht einmal danach gefragt werden. Oder sogar während du stirbst, du weißt, ist dir schon bewusst geworden, dass das, was du besessen hast, wird an deine Nachkommen weiter vererbt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird am Ende alles erben. Von allen Leuten. Insofern, liebe Geschwister, ist das kein Aufruf, dass man, sag ich mal, alles hier in dieser Welt einfach vergisst. Nur, wir müssen uns gegenüber ehrlich sein und sagen, dass wie wir uns konzentrieren, auf was wir uns konzentrieren in diesem Leben, steht oft in keinem Verhältnis zu dem, was wir eigentlich tun sollten für Allah subhanahu wa ta'ala. So, wir haben jetzt ein Beispiel gemacht, einen Zettel. Ich habe den Zettel nicht gesehen. Kann sein, der Zettel wird genau widersprechen dem, was ich gesagt habe. Und dann würde ich mich freuen, weil das würde ja zeigen, dass ich eigentlich, fehl am Platz bin mit diesem Vortrag. Ja? Aber ich denke, wie heißt es, wir können uns immer noch verbessern. Ja? Also wir haben jetzt die Frage gestellt, wie viel Zeit verbringt man mit dem Fernseher? Und gemeint ist also auch, habe ich gesagt, Internet oder irgendwas. Hauptsache es geht darum, um weltliche Dinge, nicht Haram-Sachen, sondern es geht um weltliche Sachen, erlaubte Dinge, Halal. Und auf der anderen Seite mit dem Koran. Und wie viele waren wir ungefähr, die einen Zettel abgegeben haben? 19. Okay, also für die Statistiker, wenn jemand einen Boxplot machen will, kann er das jetzt machen. Und zwar, wir haben hier Durchschnittszahl Koran. Was schätzt du, Bruder? Pro Tag Koran.
Pro Tag? Ich denke, Durchschnitt vielleicht 20 Minuten.
20 Minuten, ja. Ist viel besser, Alhamdulillah. 42 Minuten steht ja. Das ist gut, mashallah. Also ehrlich gesagt, ist nicht schlecht. Ja. Weil ich sage euch gleich, warum. Und Fernsehen, Internet, schätzt du, oder?
Fernsehen, 3 Stunden.
3 Stunden, ja, ein bisschen besser, Alhamdulillah. Hier steht 134 Minuten, also gute 2 Stunden. Ja. Gute 2 Stunden. Aber im Durchschnitt. Das heißt, es gibt unter uns Extremisten. Hm. Na? Es gibt unter uns bestimmt Leute, ich weiß ja nicht, wer es ist, aber es gibt bestimmt sonst Leute, die auch 4, 5 Stunden vielleicht pro Tag Fernsehen schauen und manche haben 0 geschrieben. Ich weiß nicht, gab es manche, die 0 geschrieben?
Ja, also es ist so, die Koran lesen, das war so, dass zum Beispiel es gibt Leute, die 2, 3 Stunden das machen.
Ja.
Und im Gegensatz dazu 5 Minuten.
Aha.
Und dann gibt es zum Beispiel die Fernseher schauen.
Ja.
4 Stunden und im Gegensatz dazu 0 Koran. Und es gibt so Extreme in der Statistik.
Sehr schön. Das heißt, du willst sagen, es gibt ein Verhältnis, es gibt eine Beziehung zwischen dem Fernseher und dem Koran.
Genau.
Ja? Also man kann sagen, dass man kann sagen, dass wenn die, müsste man natürlich nochmal genauer anschauen, das ist nur so, das ist mit 2 Augen, ja. Aber man könnte untersuchen, gibt es ein Verhältnis zwischen dem Koran und dem Fernseher in dem Sinne, dass wenn jemand mehr Koran schaut, sinkt automatisch die Zeit vom Fernseher. Und natürlich, theoretisch muss das auch irgendwie sein, weil man hat ja nur 24 Stunden pro Tag Zeit, also man muss seine Zeit irgendwie aufteilen, ja. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, Barakallahu fikum. Warum habe ich gesagt, dass die 42 Minuten gut sind? 42 Minuten, liebe Geschwister, wenn du den Koran zum Beispiel auswendig kennst, ja, dann musst du den Koran wiederholen. Auch wenn man weniger kann, muss man den Koran wiederholen. Aber wenn man ihn auswendig kann, dann muss man pro Tag auch eine bestimmte Zeit lang wiederholen. Dann reichen 42 Minuten aus. Reicht aus. Das heißt also, wenn du jeden Tag 42 Minuten lang den Koran wiederholst, vom Gesamten, was du kennst, dann wirst du den Koran nicht vergessen. Ja. Also das ist also ein Beispiel für euch und ein Beweis für euch, dass ihr die Zeit habt, als Gruppe insgesamt, ihr habt die Zeit, weil auswendig lernen ist kein Problem. Auswendig lernen nimmt man eine Seite im Koran, man braucht dafür 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht braucht einer eine Stunde, egal. Aber auf Dauer musst du ja immer wiederholen. Okay? Und du hast Alhamdulillah dir bewiesen, dass du die Zeit hast. Also beim nächsten Mal such eine bessere Ausrede, wenn man dir sagt, lerne den Koran auswendig. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Folgendes gesagt. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-suhhatu wal-faragh. Das bedeutet, es gibt zwei Gunsterweisungen Allahs, hinsichtlich derer sich viele Menschen selbst betrügen. Gesundheit und Freizeit. Anders ausgedrückt, zwei Gunsterweisungen Allahs. Allah hat viele Gunsterweisungen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal, wenn er etwas anfängt zu sprechen, dann erwähnt er die Anzahl der Dinge, die er aufzählen möchte. Und warum macht er das? Damit man sich das nachher besser merken kann. Weil wenn er von vornherein sagt, es gibt zwei, dann weiß man, dass es zwei gibt. Und wenn er sagt, in manchen Hadith sagt er, es gibt fünf Dinge, die zur Fitra gehören, dann zählt er die fünf auf. Weil wenn man eins vergessen hat, dann überlegt man sich wieder gut, ob man sich wieder erinnert an das fünfte. Ja, weil meistens das berühmte fünfte rausfällt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Gunsterweisungen, hinsichtlich derer sich viele Menschen, oder durch die sich viele Menschen betrügen lassen. Gesundheit und Freizeit. Warum betrügen? Wie betrügen sie sich selbst? Sie betrügen sich selbst, liebe Geschwister, weil sie sagen, also gerade die Leute, die gesund sind, sie sagen, oder die Leute, die Freizeit haben und jung sind, wie wir alle, Alhamdulillah, sagen sie, inshallah, das mache ich später. Das nennt man auf Arabisch Taswif. Zu sagen, Saufa. Später, Saufa ist der Ausdruck für die Zukunftsform. Man sagt, Saufa af'ala, heißt, ich werde das und das tun. Ja. Die Leute sagen immer, in der Zukunft mache ich das. In der Zukunft werde ich, inshallah, das ist den Koran lesen lernen. In der Zukunft werde ich, inshallah, Arabisch lernen. In der Zukunft werde ich, inshallah, wenn ich mein Studium fertig habe, dann werde ich mich besonders auf den Islam kümmern. Wenn ich, inshallah, die Schule fertig habe, wenn ich, inshallah, Ferien habe, wenn ich, inshallah, das habe, dann gehe ich zu Hajj, wenn ich, inshallah, und so weiter und so weiter. Und diese Sache ist eine, der Weg des Shaitan. Ganz klar. Warum? Der Beweis dafür ist im Koran al-Karim. Im Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Sura offenbart, heißt Surat Yusuf. In der Surat Yusuf kennt ihr die Geschichte grob. Am Anfang geht es darum, dass die Geschwister von Yusuf a.s. sind ihm gegenüber neidisch. Weil ihr Vater, weil ihr gemeinsamer Vater, a.s., den Yusuf lieber mochte als die anderen. Und das ist eine natürliche Sache, dass man ein Kind mehr mag als andere. Hauptsache man bleibt gerecht. Aber man kann sehr wohl eine Person mehr mögen als eine andere. Weil es eine Sache des Herzens. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns nicht, dass man jeden Menschen gleich liebt. Es wäre auch schwierig, das zu machen. Ja. Und dann haben sie was gemacht. Da haben sie untereinander folgende Sache ausgemacht. Und zwar, sie wollten ihn loswerden. Und sogar töten, um ihn loszuwerden. Und dann heißt es im Koran, وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Das heißt, und dann seid ihr später, werdet ihr dann rechtschaffene Menschen. Das heißt, macht erst einmal die Sünde und später macht die Taube. Und später sagt ihr zu Allah, oh Allah, bitte verzeih mir. Und Allah, ihr wisst, dass Allah die Sünden vergibt, wenn er ihm um Verzeihung bittet. Und das ist das Spiel, das der Shaitan mit ihnen gespielt hat. Sie haben sich nahe geeinigt, ihn doch nicht zu töten, nur einfach in einen Brunnen zu schmeißen. Aber im Endeffekt hat sich gezeigt, dass sie im Unrecht waren, zweifellos, und dass sie diesen Propheten Yusuf a.s. Unrecht getan haben. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der Shaitan mit einem dieses Spiel spielt und sagt, mach es später, denn das ist das Wichtigste beim Shaitan. Er will, dass du nicht die gute Tat jetzt sofort machst. Und deswegen gibt es eine Überlieferung, und das heißt, vielleicht kommt die später noch, der heißt, Bedachtsamkeit, weiß, gibt es das Wort im Deutsch? Bedachtsamkeit? Ja, gut. Bedachtsamkeit, also etwas langsam machen, überlegt machen, ist in allen Dingen gut. Heißt der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ist in allen Dingen gut, außer wenn es um Al-Akhira geht. Außer wenn es um Taten geht, für die man bei Allah belohnt werden wird später. Da geht es um Wetteifern. Da geht es um Wetteifern. Und da haben die Sahaba radiallahu anhum so gewetteifert, dass sie sogar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hingegangen sind, um ihn zu fragen, O Gesandter Allahs, was muss ich tun, damit ich ins Paradies komme? O Gesandter Allahs, was soll ich tun, damit Allah mich liebt? O Gesandter Allahs und so weiter und so fort. Insofern, liebe Geschwister, das ist ein Wetteifern. Die Sahaba haben nicht nur gewartet, bis Leute zu ihnen kommen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen kommt und ihnen sagt, tut das, tut das, tut das, sondern sie haben gewetteifert, um anderen Leuten sogar noch vorzukommen. Und deswegen sollte man dringend, liebe Geschwister, nicht sagen, und wir alle sind entweder Schüler oder studieren oder das ist sogar arbeiten schon, deswegen sollte auf keinen Fall jemand von uns sagen, ich muss erst meine Ausbildung fertig machen und danach lerne ich Koran und danach kümmere ich mich um den Islam und danach lerne ich meine Aqida oder so etwas. Das ist falsch. Das ist falsch. Und das Richtige ist, dass man sich immer um den Islam kümmert, von Anfang bis zum Ende. Und die Sache hört nicht auf. Das Wissen ist ein Meer, das so groß ist, du wirst niemals alles davon kriegen. Und deswegen musst du den Teil nehmen, den du kriegen kannst, solange du lebst. Und damit auch natürlich sinnvoll umgehen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man in der Schule ist, hat man sehr viel Zeit. Und wenn man Student ist, hat man noch mehr Zeit. Und wenn man arbeitet, Allahu a'lam, denn ich glaube, dann geht ehrlich gesagt die Zeit ein bisschen runter. Aber es ist keine Demotivation an die Geschwister. Ich will nur sagen an die, die noch nicht arbeiten, ja, dass sie sich beeilen sollen. Und das, in der Schule ist es wirklich ein super System. Man geht aus der Schule raus, geht nach Hause, macht seine Hausaufgaben und keiner fragt dich. Du kannst machen, was du willst. Du kannst, wenn du Koran lernen willst, lieber Bruder, und dann brauchst du nur pro Tag dir eine Stunde lang Zeit nehmen. Und die Stunde hat ja jeder. Es ist die Frage, was ist dann das Geheimnis des Rezepts? Das Geheimnis des Rezeptes ist einfach nur die Disziplin. Disziplin gemeint ist, dass man ein geregeltes Leben hat. Dass man geregelte Schlafzeiten hat. Dass man guten Umgang hat mit Leuten, die einem im Islam weiterhelfen. Dass man seine Zeit nicht verschwendet. Dass man einen Plan hat, wie man jeden Tag, den jeden Tag einhält, und das war's. So einfach ist das Ganze. Ja. Also, aber das ist nicht unser Hauptthema, aber ich möchte darauf hinweisen, weil manche Leute stellen sich das so schwer vor. Nein, die Leute, die wirklich was erreicht haben, die haben das erreicht, weil sie diszipliniert sind. Die Frage, was hat man vor zu erreichen? Ich bin sicher, oder machen wir es anders, ich stelle mal folgende Frage. Wer möchte gerne was sagen? Wer möchte gerne reden? Bitte schön. Bist du in der Schule oder bist du, was machst du zurzeit?
Studieren und arbeiten.
Studieren und arbeiten. Wie sieht es aus, versus Studium? Hast du jetzt vor, fertig zu machen?
Inshallah.
Und danach, was hast du vor zu machen, inshallah? Mit dem Studium dann? Also wenn du das Studium fertig hast.
In der Arbeit weiterarbeiten.
Die Arbeit, also sozusagen arbeiten mit diesem Wissen, was du durch das Studium erlernt hast. Jemand anderes? Du bist nämlich an der Schule?
Ich bin Student.
Student, mashallah. Sehr gut, das ist ein Kompliment. Was möchtest du machen mit diesem Wissen, was du in der Studium erlernt hast, nachdem du fertig bist?
Im Prinzip das Wissen anwenden.
Also arbeiten.
Ja.
Wer ist in der Schule? Ja. Was hast du vor, nach der Schule zu machen? Okay.
Studieren.
Das heißt studieren, okay. Und du?
Ja, auch Schule machen.
Und nach der Schule?
Also jetzt Schule fertig machen und danach nochmal zweijährige Schule und dann.
Berufsschule, oder?
Ja, genau. Okay. Und dann weiß ich.
Hat jemand zu euch gemerkt, worauf ich hinaus will? Nee, nicht Dunja. Das meine ich nicht. Das ist ja, das war die Frage extra so, ne? Nee. Das Erlernte anzuwenden, ja, ist nicht ganz.
Dass wir uns Ziele setzen.
Das geht schon in die Richtung. Das geht in die Richtung.
Ob man das Wissen, was man erlangt, auch richtig anwendet, also islamisch.
Das meinte ich nicht. Nein, nein.
Vielleicht, dass wir immer Zeit haben und dass wir, wenn wir was vornehmen, was wir in der Zukunft machen, dass wir immer noch die gleiche Zeit in der Zukunft hätten, wie wir sie jetzt haben. So.
Das ist schon halb philosophisch. Aber ich sage es ganz einfach. Ich wollte damit nur sagen, dass jeden von euch, den ich gefragt habe, der hat einen ganz klaren Plan. Der hat einen ganz klaren Plan, was er vorhat. In weltlichen Angelegenheiten. Er weiß ganz genau, wenn er mit der Schule fertig ist, möchte er studieren. Wenn er studiert, dann möchte er arbeiten. Und wenn er arbeitet, vielleicht möchte er dann was anderes machen. Aber der Weg ist klar. Ja? Man hat sogar teilweise schon eine Vorstellung, wo man arbeiten möchte, in welchem Land, in welcher Firma man arbeitet und so weiter und so fort. Warum? Weil man sein Leben geplant hat irgendwie. Und das Gleiche möchten wir anwenden, liebe Geschwister, auf unsere Religion genauso. Auch in unserer Religion wollen wir Karriere machen. Ja? Wir wollen auch in unserer Religion einen Plan haben. Du bist jetzt vielleicht 20 Jahre alt oder jünger oder älter. Was möchtest du dieses Jahr erreichen, wenn du dieses Jahr fertig hast? Was hast du am Ende des Jahres mehr angeeignet an Kenntnissen, an Iman, an Charakterstärken, was du am Anfang des Jahres nicht gehabt hast? Das ist dein Jahresplan. Und nach diesem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach innerhalb von 5 Jahren, was möchtest du innerhalb von 5 Jahren erreicht haben? Oder möchtest du einfach nur so weitermachen, wie es die ganze Zeit ist? Dann machst du keine Karriere. So machst du es doch auch nicht in der Schule. Du gehst in die Schule, damit du eine Prüfung bestehst, damit du in die nächste Klasse kommst, damit du in die nächste Klasse kommst, damit du einen Abschluss hast am Ende. Das heißt, du baust doch aufeinander auf. Du machst eine Karriere. In der Religion genau das Gleiche. In der Religion gibt es auch Dinge, die man am Anfang an lernen muss. Und dann baut man darauf eine neue Schicht und baut darauf eine neue Schicht und so weiter und so fort. Und irgendwann mal nach 30, 40 Jahren kann man den Leuten auch was beibringen. Und kann man den Leuten auch etwas vermitteln, was nützlich ist und nützlich sein für die anderen Leute. Ja? Und deswegen, also vielleicht ein einfaches Beispiel. Da kommen wir inshallah später dazu. Ein Beispiel. Der Punkt ist, liebe Geschwister, niemand von den, jetzt vielleicht hat jeder von euch im Kopf einen bestimmten großen Alim, bestimmte große Gelehrte. Ja? Diese großen Gelehrten, liebe Geschwister, haben auch nicht gedacht am Anfang, als sie angefangen haben zu lernen im Alter von 11 Jahren, 12 Jahren oder noch jünger oder älter, haben sie auch nicht gesagt, eines Tages, ich habe vor, ein großer Gelehrter in der muslimischen Umma zu werden. Das ist nicht das Ziel. Sondern das bekommst du, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Ikhlas gibt. Und das ist auch nicht das Ziel, überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du selbst dir nutzt, damit du handelst nach dem, was du weißt und es auch anderen Leuten weitergeben kannst. Aber keiner von ihnen hat am Anfang gesagt, ich möchte, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, der hat auch nicht am Anfang gesagt, ich habe vor, eine Rechtsschule zu gründen und eines Tages ein Imam eine Rechtsschule zu werden. Hat er das auch nicht gemacht, aber ich will nur damit sagen, das hat er nicht im Sinn gehabt. Sondern er hat gelernt und irgendwann mal war er so beliebt und hatte so viele Schüler, dass man sein Wissen bis an den heutigen Tag weitergetragen hat. Liebe Geschwister, die Gesundheit und die Freizeit, die wir jetzt im Moment genießen, ist ein Geschenk Allahs, für das wir ihm dankbar sein müssen. Und das Tolle ist, liebe Geschwister, jeder von uns verrichtet ja, Alhamdulillah, denke ich mal, Sunna-Gebet. Habe ich gesehen, das nach dem Gebet, Mittaggebet, Vormittaggebet, haben viele Leute Sunna-Gebet verrichtet. Wenn du das regelmäßig machst, und du wirst eines Tages krank. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich rede von mir selbst. Manchmal, wenn ich krank bin, ich lasse meine Sünder-Gebete weg. Die freiwilligen Gebete lasse ich weg. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem versprochen, wenn man regelmäßig die Sünder-Gebete verrichtet? Und wenn man krank wird, sie dann weglässt, was bekommt man dann? Barakallahu fik. Man bekommt aufgeschrieben, als hätte man die Sunna-Gebete trotzdem verrichtet. Obwohl man nichts gemacht hat. Man lag nur rum. Anderes Beispiel, die Antwort ist jetzt schon klar, wenn man krank, wenn man auf Reise ist. Wenn du immer zu Hause betest, deine Sunna-Gebete regelmäßig verrichtest, und du wirst eines Tages verreisen, und du bist auf der Reise, ist es sogar diesmal eine Sunna, die Sunna-Gebete wegzulassen. Außer natürlich, wenn die Gelehrten sagen, dass die zwei Rak'at das Fajr-Gebet ist, ja? Und das Witr-Gebet. Aber die anderen Sunna-Gebete, vor Dhuhr, nach Dhuhr, nach Maghrib, nach Isha, diese Sunna-Gebete, es ist Sunna, sie auf der Reise wegzulassen. Und trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir die Belohnung, als hättest du sie verrichtet. Als hättest du sie verrichtet. Das heißt, du bekommst doppelte Belohnung. Erstens, als hättest du sie verrichtet. Und zweitens, dafür, dass du sie weggelassen hast. Es ist besser, auf der Reise sie wegzulassen, als sie zu verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und das ist ein Punkt, auf den wir hinaus wollen, kein Mensch wird am Tag der Auferstehung den Platz verlassen dürfen, bis er nicht folgende Fragen beantwortet hat. Und zu den Fragen, die man beantworten muss, gehört eben die Freizeit bzw. die Jugend, die man erlebt hat, diese Zeit, wofür hat man sie vergeudet? Oder freundlicher ausgedrückt, was hat man damit angefangen? Diese Frage musst du beantworten. Du kannst nicht sagen, das ist doch meine Sache. Das ist meine Zeit, das ist mein Leben. Ich mache daraus, was ich will. Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt, er hat dir dieses Geschenk gegeben. Und deswegen kannst du nicht sagen, ich mache damit, was ich will. Weil er hat es dir gegeben im Sinne von ausgeliehen. Und er wird es von dir wieder wegnehmen. Jeder von uns weiß, dass er nicht ewig jung sein wird. Und jeder von uns weiß, dass er nicht ewig gesund sein wird. Eines Tages wird das vorbei sein. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das Recht hat, es wieder wegzunehmen. Nur wir haben, unser Problem ist, was? Das ist das Problem von den Leuten, die unzufrieden sind, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie dann irgendwie trifft durch einen Schicksalsschlag. Also zum Beispiel, du hast einen Sohn. Und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt diesen Sohn für sich wieder. Lässt ihn sterben. Zu deiner Lebzeit. Und das ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 6-mal passiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Kind genommen. Und was ist aber das Problem? Allah hat dir etwas ausgeliehen und nimmt es wieder zu sich. Warum bekommen dann manche Menschen die Krise, weil Allah ihnen das weggenommen hat? Weil sie sich erstens daran gewöhnt haben, das ist eine natürliche Sache, aber zweitens, weil sie sich nicht bewusst gemacht haben im Laufe der Zeit, dass das ein Geschenk Allahs ist. Sie haben das als Selbstverständlichkeit genommen. Allah hat mir das gegeben, Allah hat mir diese Augen gegeben, das ist selbstverständlich, dass ich sie habe. Fertig. Ich danke ihm gar nicht mehr explizit nur für diese Augen zum Beispiel. Deswegen, wenn er sie eines Tages wegnimmt, war mir nie bewusst, dass es eigentlich ein Geschenk war von ihm, bis er es genommen hat. Und das ist das Problem, warum manche Menschen dann mit den Nerven nicht zurechtkommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, erbeute 5 Dinge, bevor andere 5 Dinge eintreffen. Erbeute 5 Dinge, bevor andere 5 Dinge eintreffen. Er sagte, dein Leben, bevor der Tod eintrifft. Deine Gesundheit, bevor die Krankheit kommt. Deine Freizeit, bevor Beschäftigung kommt. Deine Jugend, bevor das Greisenalter kommt. Und dein Reichtum, bevor Armut kommt. Also wenn du jetzt reich bist, das ist eines der Beispiele, dann zeigst du jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, dass du gerne spendest und für ihn das Geld ausgibst. Weil wenn das Geld weg ist, da kannst du es ja nicht mehr machen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich belohnen für die Absicht. Also eine Person, die etwas Gutes tun will und dann davon abgehalten wird, sie kann es dann nicht mehr tun, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihr die Belohnung trotzdem niederschreiben, sofern sie davon abgehalten worden ist. Na. Und jetzt möchten wir, liebe Geschwister, auch einmal schauen zu den Sahaba radiallahu ta'ala an. Manchmal denkt man, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren immer ältere Leute so wie Abu Bakr radiallahu anhu und andere. Denn Abu Bakr war ja fast so alt wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber die Wahrheit ist, dass es mehrere Sahaba gibt, die auch jung gewesen sind. Und das machen wir uns manchmal gar nicht bewusst. Aber sie waren jung und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben, während sie immer noch jung waren. Und trotzdem sind sie in unseren Köpfen die größten Gelehrten und Fuqaha und Ulama, die wir uns vorstellen können. Warum? Was hat sie erhöht? Nicht ihr Alter, sondern das, dass sie ihre Lebenszeit, ihre Jugend ausgenutzt haben, auf beste Art und Weise. Eines der signifikantesten Beispiele, eines der deutlichsten Beispiele, liebe Geschwister, ist die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aisha, die Tochter von Abu Bakr, radiallahu anha, und möge Allah auch mit ihrem Vater zufrieden sein. Wie alt war Aisha radiallahu anha, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist? Wer weiß es?
Also, er hat ja mit 52 Jahren, glaube ich, geheiratet.